Herzlich willkommen bei Welle Lernen Digital, zurück aus der Sommerpause 2024 mit großen Neuigkeiten, dazu gleich mehr. Und eigentlich muss man sagen, haben wir gar keine Sommerpause so richtig gehabt, denn wir haben diese Sendung vorbereitet, die voll ist mit Updates, mit Informationen, mit Gesprächen rund um die digitale Bildung und das Lernen. Ich fange mal mit einer Sache an, die eigentlich später erst im Spotlight, unserem News-Bereich, dran ist. Ich will aber zumindest schon mal eine Vorschau geben, denn es geht um die Zukunft. Der Zukunftsraum ist gestartet. Dieser Zukunftsraum ist Teil des Kompetenzverbunds Lern Digital. Er wird vom Leibniz-Institut für Wissensmedien gestaltet und er gibt praxisnahe Antworten auf zentrale Fragen zur Zukunft der digitalen Bildung. Man kann dort auch Fragen stellen und Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis beantworten das Ganze dann. Mehr dazu später in unserer Rubrik Spotlight. Außerdem in dieser Folge ein Expertinnengespräch zum Thema Augmented Reality und Virtual Reality. Eine Umfrage bei PädagogInnen aus Wien, London, Sachsen-Anhalt, Hamburg, NRW und Niedersachsen. Die haben wir gefragt, wie sie sich selbst in Sachen digitale Medien fortbilden. Und wir starten gleich mit einem Gespräch zu KUR. Das steht für Kollegiale Unterrichtsreflexion. Ich heiße Joran Musmeerholz und freue mich auf diesen Podcast Welle Lernen Digital Folge 4. Wir starten mit unserer Rubrik Hashtag trotzdem und diese Rubrik heißt so, weil es trotzdem tolle Geschichten sind. Trotz widriger Umstände, die nicht unbedingt ideal sind für Schulentwicklung, für Lernen, für Fortbildung. Und trotzdem gibt es ganz tolle Geschichten da draußen. Eine davon erzählt Regina Schulz. Regina Schulz ist Lehrerin und Fortbildnerin in Hamburg. Zusätzlich ist sie Teilabgeordnete an die Uni Hamburg und auch danach habe ich sie befragt. Aber erstmal geht es um kollegiale Unterrichtsreflexion, auch um die Methode Klassentausch und dann schließlich um die Frage, wie sinnvoll das ist, wenn Lehrkräfte für Fortbildungen teilabgeordnet werden. Für dieses Gespräch habe ich mich im Sommer 2024 mit Regina Schulz getroffen. Los geht's. Regina, was ist KUR? K-U-R.
KUR ist die kollegiale Unterrichtsreflexion. Ich kann auch schon gleich erzählen, worum es geht. KUR bedeutet nämlich, dass man sich als meistens in Gruppen von 3 Leuten in einem Kollegium zusammentut. Das sind schon Leute, mit denen man sich auch versteht, mit denen man sich vorstellen kann, den eigenen Unterricht zu reflektieren. Da hat man erstmal so einen Tag kennenlernen, alle zusammen, da werden dann alle ausgeplant. Der Rest des Kollegiums vertritt dann und dann wird man in diese Gruppen oder findet sich in diesen Gruppen zusammen und besucht dann den Unterricht der jeweils anderen.
Was heißt, da geht es los mit einem Kennenlernen? Das sind dann mehr als die 3 Leute und man sucht sich seine Lieblingsleute aus? Oder ist das
so ist das, ja. Also das ist auch gleich in den Fortbildungsstunden mit drin. Also Hamburg hat so ein Lehrer-in-Arbeitszeit-Modell. Da muss jeder Lehrer, jede Lehrerin 30 Stunden Fortbildung pro Schuljahr machen. Wenn man KUR macht, ist es gleich abgedeckt. Also man hat einen ganzen Tag zusammen, in dem man vorbereitet wird, auch was ist Reflektieren, wie finden sich diese Gruppen, was sind diese Gruppenprozesse dabei, um sich in der Gruppe zu finden und dann findet man sich als Gruppe.
Wir sind noch in einem Kollegium jetzt?
Wir sind in einem Kollegium.
Das heißt, da kommt jemand und gibt erstmal dem Kollegium oder allen Leuten, die mitmachen wollen, diese Einführung.
Bei uns ist der Fall, dass es eine aus dem Kollegium ist, die eine Zusatzqualifikation am Landesinstitut gemacht hat, die da den Hut auf hat, auch für die Organisation des Ganzen. Und dann treffen sich diejenigen, die sich dafür interessieren, 20 Leute oder mehr pro Durchgang. Das kann man auch mehrere Male machen, das muss man nicht, ist nicht beschränkt auf einmal. Machen da diese Übung. Dann findet man sich als Gruppe von 3 Leuten zusammen, die dann über ein Schuljahr hinweg sich gegenseitig im Unterricht besucht und denen im Anschluss reflektiert.
Und gibt es irgendwie noch eine Struktur, ein Gerüst oder ist es mehr so, jeder sagt mal, was er oder sie gesehen hat?
Ja, ich würde sagen, es läuft so oder so. Ne? Also je nachdem, in welcher Gruppe man ist und auf welcher Ebene der Beziehung man ist. Man kann das Ganze super strukturiert angehen, weiß aber gar nicht, ob das so zielführend ist immer. Also weil die Sachen, die angesprochen werden, je nachdem, ja, wie die Beziehung zu den unterschiedlichen Leuten ist, ja, die kann man ja so oder so rüberbringen. Wenn man aber schon auf so einer Beziehungsebene ist, die sehr viel Vertrauen schon mit sich bringt, hilft das, glaube ich, auch, also in diesen Dreiergruppen. Also ich habe es strukturiert schon erlebt und ich habe es auch unstrukturiert miterlebt, fand aber beides total sinnvoll.
Und ist das so ein bisschen, wie ich das zumindest von Schülerinnen kenne, dass die sich dann schon vorher verabreden, welche Dreiergruppe zusammenarbeiten will?
Kann so sein, muss aber nicht so sein.
Aber man kann sozusagen schon sich was wünschen. Es ist jetzt nicht so, dass man
wie gesagt,
verlost.
Ja, also nee, das wird nicht verlost, sondern es soll ja auch eine vertrauensvolle ja. Umgebung sein. Es geht ja wirklich darum, den eigenen Unterricht zu verbessern ja. und auch seinen eigenen Unterricht zu öffnen. Und das gelingt mit dieser Struktur relativ gut, weil sie einen eben dazu zwingt, den eigenen Unterricht zu öffnen. Und da geht es auch nicht darum, die krasseste Unterrichtsstunde überhaupt zu zeigen, sondern einfach auch mit Fragen, mit Herausforderungen daran zu gehen und zu sagen, ey, hier in dieser Lerngruppe tritt immer das und das auf. Was ist denn mein Teil daran? Kannst du diese Sachen bei mir mal beobachten? Das wäre total sinnvoll für mich, um im Gespräch eben das gegebenenfalls zu analysieren oder im Idealfall zu analysieren und dann auch zu ändern.
Mhm. Hast du Erfahrung, welche Rolle Fachfremdheit oder was denn das Gegenteil von Fachfremdheit? Fachhomogenität spielt?
In meinem Durchgang war ich im Mathematikunterricht. Inhaltlich konnte ich da gar nichts zu beitragen oder sehr wenig zu beitragen. Ich hatte dann einen anderen Fokus auf die Sache. Ich kann gar nicht sagen, ob das eine besser oder schlechter ist, sondern es ist einfach, ich glaube, die Kombination dessen, dass man Leute hat, die einem fachlich helfen können. Denke aber, dass wir alle, auf unterschiedlichsten Ebenen professionell genug sind, gerade auch was das Inhaltliche angeht. Aber es geht vor allem auch darum, den eigenen Unterricht nicht nur fachlich besser zu machen, sondern vor allem methodisch besser zu machen, didaktisch besser zu machen, ja, und gemeinsam als Schule irgendwie an einem Strang zu ziehen und auch mal zu gucken, hey, ja, was macht denn Regina da oder hey, was macht Tim da oder unterschiedliche Leute. Und ich fand das sehr gewinnbringend.
Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass du noch ein anderes Modell ausprobiert hast, das heißt Klassentausch. Was ist das?
Klassentausch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also sehr niedrigschwellig. Wir haben unterschiedliche Kompetenzen, auch fachliche oder sagen wir so Lieblingsthemen. Lieblingsthemen ist auch vielleicht falsch gesagt, aber Themen, in denen wir uns besser auskennen, die einem leichter von der Hand gehen als von anderen. Und da haben ein Kollege und ich unsere Oberstufenkurse für eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde getauscht, alle 1 bis 2 Monate. Er hat dann in meinem Kurs American Sign Language gemacht. Ich habe digitale Themen mit den Schülern diskutiert bzw. ausprobiert und ich glaube schon, dass es Gewinn oder für mich war es Gewinn bringt. Ich hätte allerdings auch sehr gerne American Sign Language gemacht in der Zeit, aber für die SchülerInnen war es sicherlich gewinnbringend, nicht immer nur Frau Schulz da vorne zu haben, sondern eben auch andere und andere Stile auch kennenzulernen.
Gibt es noch was du in dem Gespräch erwähnen möchtest?
Ich könnte noch etwas erwähnen, was für mich persönlich tatsächlich total sinnvoll ist. Also ich bin Lehrerin an der Schule und bin aber auch abgeordnet in Fortbildungen am Landesinstitut und jetzt eben auch an der Uni. Also mit 50%, um die 20% und nochmal um die 20%. Und gerade für den Bereich Fortbildung ist das für mich sehr gewinnbringend, weil mir das Freiräume ermöglicht, Recherchen ermöglicht, die sonst in meinem schulischen Alltag vielleicht nicht so möglich wären, weil da ganz, ganz andere Dinge ganz, ganz akut sind und dringend sind, die ich eher machen müsste, als tatsächlich mich punktuell für unterschiedliche Themenbereiche in unterschiedlichen Themenbereichen fortzubilden. Und diese Abordnung, helfen mir sehr für meine eigene Fortbildung. Ich hoffe auch, dass die unterschiedlichen Seiten oder die unterschiedlichen Institutionen, in denen ich mich bewege, dass denen das auch sehr hilft.
Ganz herzlichen Dank.
Bitteschön.
Das war in unserer Rubrik Hashtag trotzdem ein Gespräch mit Regina Schulz. Weiter geht es gleich mit unserem Dialogformat, das heißt ausgesprochen digital. Es treten 3 Expertinnen auf, die ich auch gleich vorstellen möchte. Davor mache ich ein bisschen meine Hausaufgaben, nämlich Definitionsvorlesen. Es gibt in diesem Gespräch nämlich 3 Fachbegriffe oben drüber und damit die Expertinnen gleich freie Bahn für die eigentlichen inhaltlichen Ausführungen haben, habe ich mal vorher die Definition rausgesucht. Also es geht um Augmented Reality und Virtual Reality und dann habe ich mir angelesen, gibt es noch einen Oberbegriff, der heißt Extended Reality, zu Deutsch also sowas wie erweiterte Realität. Das ist quasi der Oberbegriff für die Technologien wie Augmented Reality und Virtual Reality. Also ich stelle mir das vor wie so ein Dachbegriff. Oben drüber ist Extended Reality und dann gibt es 2 Varianten unten drunter. Augmented und Virtual Reality. Augmented Reality heißt es, wenn die reale Welt durch virtuelle Inhalte so angereichert wird. Ich stelle mir das mal vor wie durch eine Brille gucken und auf der Brille sieht man dann bestimmte Inhalte oder durch, weiß ich nicht, ein Gefährt mit Scheiben gucken und auf die Scheiben wird was projiziert und dann kann man so einzelne Inhalte sehen in der Umwelt, in der man sich in echt befindet und diese Umwelt wird dann so durch virtuelle Inhalte angereichert. Bei Virtual Reality sind die Nutzerinnen im Gegensatz dazu ganz in einer virtuellen Welt eingetaucht und interagieren in dieser virtuellen Welt. Konkreter werden das gleich unsere drei Expertinnen beschreiben. Das sind Christina Hildebrandt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in Forschung und Lehre für die Didaktik der Chemie an der Universität in Potsdam. Dort auch zuständig für ein VR-Labor und Mitarbeiterin im Lern-Digital-Projektverbund DigiProMin in einem Teilprojekt, das das virtuelle Laborklassenzimmer erforscht. Außerdem ist sie Lehrerin für die Fächer Chemie, Geografie, für Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften an der Gesamtschule Peter Josef Linné in Potsdam. Zweite Gesprächspartnerin, Alicia Gulsch, seit 2018 Lehrerin an der Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad und dort verantwortlich unter anderem für eine schulische Kunstausstellung, die da heißt Kunstwelten VR. Das Gespräch wird geleitet von Paulina Block. Sie ist die Brokerin für Gesellschaftswissenschaften im Kompetenzzentrum Sprachen, Gesellschaft und Wirtschaft. Und an sie gebe ich jetzt ab. Paulina, bitte.
Vielen Dank, lieber Jöran, für die Vorstellung und auch für die Definition von Augmented Reality, Virtual Reality und Extended Reality. Darauf werden wir uns sicherlich gleich immer mal wieder beziehen. Ich freue mich sehr, heute mit Tina, nicht wundern, das ist die Kurzform von Christina, und Alicia über AR, VR und XR zu sprechen und bin ganz gespannt auf eure Perspektiven und auf eure Einblicke. Aber vorher, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, nennt doch mal einen Fakt über euch, den man nicht erwartet bzw. nicht kennt. Tina, du kannst gerne anfangen.
In Ordnung. Also ich freue mich auch, hier teilnehmen zu dürfen und bin gespannt auf ein Gespräch, das wir jetzt führen werden über ein spannendes Thema, was man über mich nicht kennt. Ich meine, dass ich Lehrkraft bin und das schon relativ lange. Ich glaube, das ist bekannt. Ich habe einen 10-jährigen Sohn, der auch ganz interessiert ist an der ganzen VR-Geschichte und den ich manchmal sogar schon in meine VR-Umgebungen hineingelassen habe und wo ich festgestellt habe, wie wahnsinnig intuitiv Kinder mit VR umgehen. Und das ist vielleicht ganz spannend, weil das Alicia und mich ganz interessant verbinden könnte im nächsten in den nächsten 20 Minuten, weil ich es ja eigentlich im VR auf die Hochschule beziehe und da lädt es ja ein bisschen anders. Aber ja, das vielleicht von meiner Seite deswegen. Vielleicht ist das ganz interessant. Als Übergabe an dich, Alicia.
Ja, vielen Dank. Also ich sage auch herzlichen Dank für die Einladung und ein Hallo in die Runde. Mein Fun Fact ist vielleicht, dass ich ausgebildete Opernsängerin bin. Und bevor ich als Lehrerin tätig wurde, auf der Bühne stand.
Ha, das sind tatsächlich zwei Fakten, die ich auch noch nicht über euch wusste. Vielen Dank. Und dann wollen wir langsam zum Thema übergehen. Und zwar, ihr beschäftigt euch ja beide vor allen Dingen auch viel mit VR. Und wir haben ja schon eine kurze Definition von VR gehört, vom Jöran. Aber ich würde gerne von euch trotzdem nochmal wissen, wie definiert ihr VR für euch? Und dabei vielleicht, was ist für euch so das Besondere an VR, was VR für euch ausmacht? Alicia, fang gerne an.
Mhm. Ja, gerne. Also wie Jöran schon gesagt hat, VR ist die komplette Immersion. Für mich eine Welt, in die ich eintauche und dabei meine reale Umwelt vergesse oder sie dabei verschwindet. Aber für mich ist im Kontext der Bildung VR sehr stark daran gekoppelt an eine gemeinsame Präsenz mehrerer Teilnehmenden, die miteinander interagieren. Und das ist gerade der Austausch und das gemeinsame Lernen ist für mich der Schlüssel für gelingendes Lernen. Und VR ist das Medium, was das Zusammenseinsgefühl, eine Art Community auf Entfernung ermöglicht.
Total interessant, weil wir, und das macht, glaube ich, unser Gespräch auch so interessant, auch für die Zuhörer, weil wir definitiv aus unterschiedlichen Perspektiven, auch aufgrund der unterschiedlichen Forschungsbereiche und Anwendungsbereiche, in denen wir das Ganze nutzen, wieder gegensätzlich sind und damit auch den ganzen Bereich aufspannen, wo VR nämlich nutzbar wird. Das finde ich total spannend, weil ich kann das total nachvollziehen, dass es eine Möglichkeit gibt des Austausches. Für mich in meinem Forschungsbereich ist es allerdings weniger der Austauschraum, sondern ein Übungsraum. Ich habe einfach die Möglichkeit, diesen virtuellen Raum, in die meine StudentInnen in dem Fall eintauchen, nutzbar zu machen für die StudentInnen, damit sie darin üben können, ihren Beruf später optimal ausführen zu können. Weil wir haben ja sonst immer nur wenig Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten, Studierende wirklich auf Schüler loszulassen sozusagen. Und die sind ja sehr froh, wenn sie die Möglichkeit bekommen, eben üben zu können. Und dieser Übungsraum, den wir definieren können, dessen Rahmenbedingungen wir festlegen können, das ist für mich der Zauber an VR auch und diese Möglichkeiten, die VR bietet, dass wir klare Settings erstellen können, in denen unsere Studierenden üben können und sich professionalisieren können. Und bei mir vielleicht noch ganz interessant ist, dass dieser VR-Raum, in den wir zwar eintauchen, nicht reiner VR-Raum ist, sondern dass er dem echten Raum Elemente des echten Raumes mitnimmt, weil zum Beispiel Tische bei mir im echten Raum stehen, die im virtuellen Raum an der gleichen Stelle stehen und den die Studierenden also wirklich auch anfassen können. Die SchülerInnen, die sind virtuell, die können sie nicht anfassen, aber die Tische, an denen die virtuellen SchülerInnen sitzen, die können sie durchaus anfassen. Und daher finde ich es ganz interessant, wie wir auch sehen, Stichwort VR, AR, dass es da durchaus, ich nenne mal Mischformen gibt und auch noch Formen dazwischen. Es wurde ja gerade eben schön definiert, ne, mit AR und VR, und das ist auch korrekt, aber es gibt durchaus auch noch Bereiche dazwischen und wir können die unterschiedlich nutzbar machen, entsprechend welche Ziele wir verfolgen.
Tina, vielen Dank. Du hast da, glaube ich, auch schon ganz toll übergeleitet zu deinem Projekt. Und zwar arbeitest du ja an der Universität Potsdam und beschäftigst dich dort mit dem VR-Laborklassenzimmer. Könntest du da noch mal kurz, du hast ja jetzt schon ein paar Elemente daraus genannt, aber könntest du da noch mal kurz erläutern, wie das so aussieht, wie wir uns das vorstellen können?
Das mache ich sehr gerne. Also das ist wirklich ein Übungsraum für Studierende. Und den können wir uns so vorstellen, wir haben ein Klassenzimmer und das ist wirklich ein Fachraum für Chemie. In diesem Fachraum für Chemie setzen die Brille auf oder die Studentin setzt die Brille auf, taucht also ein in diesen Raum, ist dann als Avatar in dieser Lernumgebung drin, sieht die SchülerInnen vor sich und diese SchülerInnen arbeiten dann in einer Schülerübung am Gasbrenner. Und die machen da allerhand Dinge. Manche machen sie gut, manche machen sie weniger gut. Und dann ist es an der Studentin gelegen, mit diesen SchülerInnen entsprechend zu interagieren, also diese Übungssituation zu leiten. Und können die sich dann wirklich ausprobieren, indem sie dann hingehen zur Schülergruppe, wenn da was passiert ist. Zum Beispiel, vielleicht hat eine Schülerin vergessen, die Schutzbrille aufzuziehen, während sie mit dem Gasbrenner arbeitet. Das gilt es dann zu erkennen und entsprechend zu sagen, ne, muss ich Schutzbrille anziehen? Oder bei der anderen Schülergruppe ist vielleicht die Situation, dass sie den Gasbrenner nicht richtig ankriegen. Das heißt, die melden sich. Andere SchülerInnen-Gruppen haben vielleicht andere Ängste oder andere Situationen, dass sie was falsch gemacht haben, dass was verbrennt ist. Ne? Man kann sich unterschiedliche Situationen vorstellen, die mit diesem Gasbrenner so passieren können, wenn man eben eine solche praktische Schülerübung leitet. Und das ist auch durchaus beängstigend sein kann, vielleicht gerade zu Beginn der Ausbildung, nicht nur vorne zu stehen und Inhalte zu vermitteln und eine Gruppenarbeit zu führen, sondern gerade so mit einem Gegenstand, mit einem Fachgegenstand aus der Chemie zu interagieren, der durchaus auch Gefahren birgt, wie der Gasbrenner mit Feuer und Chemikalien und so weiter. Das zeigt dann auch, dass die SchülerInnen, die StudentInnen sehr froh sind, wenn sie eben erstmal üben können an virtuellen SchülerInnen. Okay, wie kann ich denn hier reagieren? Sehe ich diese Probleme überhaupt? Ja, weil es auch eine Frage der Wahrnehmung. Wie viel kann ich denn überhaupt wahrnehmen in einem Raum, jetzt hier 6 Schülergruppen agieren? Sehe ich die alle? Nehme ich die alle wahr? Wo muss ich als erstes hin? Wie spreche ich mit denen? Habe ich hinten Augen? Nein, habe ich nicht. Muss ich doch nochmal gucken? Solche Dinge. Und das können die dann einfach üben. Das Szenario ist so 8 bis 12 Minuten lang und betrifft diese Übung.
Spannend. Also ihr seht dort, oder was du ja auch gerade gesagt hattest, VR so ein bisschen als Übungsraum oder vor allem als Übungsraum, und hattest ja auch gesagt, als Professionalisierungsmaßnahme sozusagen. Könntest du vielleicht nochmal ganz kurz konkretisieren, welche spezifischen Kompetenzen da bei den Lehramtsstudierenden entwickelt werden, wenn sie in diesem VR-Labor-Klassenzimmer, in diesem virtuellen Übungsraum handeln?
Sehr gerne. Als allererstes geht es natürlich um die Handlungskompetenz. Ne? Wir wollen gucken, wie reagiere ich in so einer Situation und wie handle ich adäquat, sodass meine SchülerInnen dann nachher im Echtraum, ne, auch zum Ziel kommen, also Lernziele erreichen. Und das nächste ist die Reflexionskompetenz, weil das ist der eine Punkt. Wir üben in diesem Raum Handlungen. Wir interagieren in Situationen und überlegen, was tue ich da? Und im Nachgang sollte man diese Überlegung nochmal tun. Also man sollte nochmal reflektieren, was habe ich denn da getan? Wie sah meine Unterrichtssituation aus? Wie habe ich reagiert? War das eine adäquate Handlung? Gibt es vielleicht noch andere Varianten, die ich hätte? Oder ne, Handlungen, die ich hätte tätigen können. Also, dass man in Reflexion durchgeht, am besten auch strukturiert, um dann in einer weiteren Situation, ob das nun im Echtraum ist oder wieder im virtuellen Raum, mehr Handlungen oder ein größeres Handlungsrepertoire an der Hand zu haben. Also die Verbindung zwischen Handlungskompetenz und Reflexionskompetenz. Wie viel muss ich wirklich nachdenken über das, was ich hier getan habe? Wie muss ich das reflektieren und durchgehen in meinem Kopf und auch im Austausch mit anderen, um hinterher adäquater handeln zu können? Darum geht's. Also Handlungskompetenz, Reflexionskompetenz und auch die Verbindung zwischen diesen beiden, die gegenseitige Beeinflussung. Und wie wichtig das eben für mich als Lehrkraft dann ist, damit ich auch später entsprechend vorgehen kann.
Unglaublich spannend, finde ich, also auch diesen konkreten Einblick in die Wissenschaft und in die Hochschule zu bekommen. Und wir wollen jetzt nochmal die Perspektive auf die Praxis richten, beziehungsweise auf die Schulpraxis. Und dafür wird Alicia uns bestimmt gleich etwas zu ihrem fächerübergreifenden VR-Kunstprojekt Virtuelle Kunstwelten erzählen. Die hat sie nämlich erschaffen mit Schülerinnen und Schülern zusammen, beziehungsweise ich glaube, das waren vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler, die diese Kunstwelten erschaffen haben. Erzähl uns doch mal kurz noch was darüber.
Ja, also wir haben ein Projekt gemacht, Kunstwelten VR. Und das fand im regulären Kunstunterricht an der Gesamtschule statt, in einer 8. Klasse. Und das Projekt hat einerseits die Entwicklung einer Kunstausstellung als auch die Erschaffung der Kunstwerke und die Kuration der ganzen Ausstellung bis hin zur Vernissage beinhaltet. Und das Besondere daran war, dass wir die Erarbeitung und die Vorstellung ganz in VR gemacht haben. Also die Ausstellung wurde in VR bearbeitet und ausgestellt und die Führungen fanden in VR statt. Am Ende haben 120 externe Menschen diese Ausstellung besucht und die Schülerinnen und Schüler haben durch die Ausstellungsräume geführt und haben eben vorgestellt, was sie da erarbeitet haben. Das waren Kunstwerke, Gemälde, Acrylgemälde, Fotoserien, Zeichnungen, aber auch später 3D-Modelle, die von den Schülerinnen und Schülern erstellt wurden, als auch KI-generierte Fotokunst. Ja, und das Ganze eben in VR. Wir haben uns erst in der Schule getroffen und später haben wir das dann ausgeweitet, dass wir von zu Hause aus gearbeitet haben. Es gab feste Termine, wo wir uns in VR getroffen haben. Und ja, das Projekt war ein totaler Erfolg, weil sich eine ganz große intrinsische Motivation eingestellt hat, die wir so vorher nicht erwartet haben, also die ich nicht erwartet hatte.
Würdest du denn sagen, Tina hatte ihr Projekt ja als Übungsraum, beziehungsweise den virtuellen Raum als Übungsraum bezeichnest. Mhm. Würdest du das für dein Projekt auch sagen oder würdest du es vielleicht eher auch als Konstruktionsraum, kam mir jetzt so ein bisschen in den Sinn, da die Schülerinnen und Schüler ja auch selber etwas konstruiert haben? Was wäre da so der Begriff für dich?
Nee, für mich war das einfach eine Erweiterung der Realität. Also es war kein Übungsraum, es war kein virtueller Raum, sondern das war ein realer Ort, in dem wir uns getroffen haben, auch wenn der virtuell stattfand. Und das war auch das, was die Kinder mir zurückgespiegelt haben. Sie haben das überhaupt nicht wahrgenommen als ein konstruierte Umgebung, sondern sie haben das tatsächlich als gegeben an, wir treffen uns nicht in der Bar, wir treffen uns in VR, in der Galerie. So war das eher. Es war eine Erweiterung.
Da von mir die Frage, weil ich finde es super spannend und diesen Perspektivwechsel für mich auch total spannend. Würdest du sagen, auch Interaktionsraum?
Weil es absolut. Ist ja auch, ne?
Mhm. Weil bei mir ist es ja auch ein Interaktionsraum, nur ist halt bei mir der Interaktionsgegenstand ein virtueller Schüler, eine virtuelle Schülerin. Und bei dir ist der Interaktionsraum halt wirklich, ja,
ein Mensch.
Die SchülerInnen selbst, der Mensch, aber ja auch die entsprechenden, ich sag mal, Produkte, die ja auch erstellt wurden, extra dafür, das ist ja auch wieder eine Interaktion. Und ich finde, vielleicht da ist ja auch wieder die Ähnlichkeit bei uns, ne? Das ist ja auch wieder, weil ich habe ja das VR-Szenario auch mit der Informatik zusammen erstellt und wir haben uns genau überlegt, okay, ist ja wie Man könnte sagen, die virtuellen SchülerInnen sind ja auch gewisserweise Kunstwerke aus einer anderen Perspektive, aber ne, wir haben ja was erstellt, um damit interagieren zu können, um die Realität abzubilden. Und haben denen ja auch Rollen gegeben und so weiter. Wir mussten ja wirklich überlegen, wie reagieren die, damit das auch realitätsgetreu ist, beziehungsweise die Studierenden auch nicht überfordert. Und ihr habt ja auch Inhalte erschaffen und geschaffen, mit denen ihr wieder interagiert. Es ist zwar völlig anderer Blickwinkel, aber Interaktion steht für uns beide definitiv im Vordergrund.
Ja, absolut. Aber bei uns dann noch stärker die Kommunikation im Raum selber und das soziale Miteinander, das war sehr entscheidend für das Gelingen des Projekts. Es ging über ein ganzes Schuljahr und die Motivation ist nicht gesunken im Laufe der Zeit, sondern ist eher gestiegen.
Ich finde, da sind auch gerade schon ganz viele Potenziale von VR deutlich geworden aus euren Projektbeschreibungen. Könnt ihr vielleicht noch mal zusammenfassend sagen, was so die zwei Hauptpotenziale des Einsatzes von VR für euch in der Schule bzw. Hochschule waren, ganz knapp?
Also ich fange mal an, weil wir direkt in der Schule waren. Für mich auf jeden Fall ein sicherer Raum für autonomes und selbstwirksames Arbeiten. Und ein interkultureller Austausch wird ohne großen Aufwand möglich, was sonst in der realen Welt fast nicht umsetzbar ist.
Da kann ich direkt einhaken, weil das hat mir gut gefallen mit dem, der sichere Raum. Finde ich super. Weil der sichere Raum, der ist es ja auch bei mir. Das ist ein sicherer Interaktionsraum und Übungsraum für meine Studierenden. Hier kann ich mich ausprobieren. Hier kann ich gucken, wie reagiere ich und was für Konsequenzen hat das. Wenn wir es gut gestalten, hat das richtigen Konsequenzen und die können was daraus ableiten. Das ist hoffnungsfroherweise so. Aber eben dieser sichere Raum für die Studierenden, sich üben zu können und natürlich auch andersrum gedacht, es ist ja auch ein sicherer Raum für meine SchülerInnen später dann. Weil wenn wir die Studierenden mit Gefahrenpotenzial auf unsere SchülerInnen oder mit den SchülerInnen interagieren lassen, dann haben wir da ja eben Gefahrenpotenzial. Das heißt, wir sichern den Raum, den echten Raum in Anführungszeichen, ab, indem wir mehr Übungsraum vorher geben. Und der Übungsraum selbst ist eben ein sicherer Raum für alle. Benjamin, fand ich das ein schönes Schlagwort, das ich hier wieder mit rüberziehen kann. Obwohl eben Hochschule und Schule das ganz unterschiedlich gestalten und nutzbar machen, sehen wir trotzdem irgendwie, ich finde immer wieder Parallelen, das finde ich total spannend, dass man in dieser Unterschiedlichkeit und diesem Bogen aber immer wieder sieht, das gehört schon irgendwie zusammen. Und das gibt auch Hand und Fuß dadurch, ne, dass wir miteinander sprechen, uns austauschen und da auch mit dem gleichen Werkzeug arbeiten.
Ja, ich finde dieses Herausstellen von den Gemeinsamkeiten, dass ihr das beide so als Interaktionsraum in irgendeiner Form als sicheren Raum nutzt, ganz spannend. Und ich würde jetzt noch ein bisschen mehr an eure Erfahrungen, die ihr schon sammeln konntet mit dem Einsatz von VR, andocken. Und zwar würde ich gerne wissen, weil Lehrkräfte sind ja vielleicht interessiert, würden gerne VR einsetzen. Allerdings, es wird ja auch oft VR kritisch betrachtet. Und was sind da, also was muss eurer Meinung nach beim Einsatz von VR berücksichtigt werden? Vielleicht auch so ein bisschen in Hinblick an auf die Herausforderungen, sage ich mal, von VR. Ich will es gar nicht so negativ formulieren, aber ja, vielleicht Alicia, möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Also der Unterricht ist was ganz kostbar. Unterrichtszeit, die ist kostbar für die Lehrkräfte, aber sie ist auch super kostbar für die Schülerinnen und Schüler. Deswegen müssen wir den Kosten-Nutzen-Faktor immer ganz im Auge behalten. Und mit meiner Erfahrung, die ich jetzt sammeln konnte, ist die Multiplayer-Möglichkeit ganz wichtig. Wir müssen uns immer hinterfragen, für wen gibt es einen Benefit? Wer profitiert gerade von einer Anwendung? Wenn ich vor einer Klasse stehe im Unterricht, dann reicht es nicht, wenn eine Person profitiert. Ich muss irgendwie gewährleisten, dass alle davon profitieren. Und daher ist dieser Multiplayer-Modus der entscheidende. Also mit Multiplayer-Modus meine ich, es gibt mehrere Teilnehmende in einem virtuellen Raum, in dem sie miteinander sprechen und miteinander interagieren können. Das ist, spiegelt sich aber auch sehr stark in meiner Didaktik wider, in der wir eben auch sehr viel über Gelerntes reflektieren. Da wäre ich jetzt wieder bei dir, Tina. Aber nur erst dann, wenn ich reflektiere, verarbeite ich das, was ich habe. Und das machen wir in der Schule aber nicht nach dem Unterrichtsgong. Wir machen das im Unterricht selber und deswegen bin ich darauf angewiesen, dass die Kinder miteinander arbeiten. Und wenn man das im Blick hat, dann kann man mit VR sehr schöne Unterrichtsszenarien kreieren. Also das wäre zum Beispiel etwas, worauf man achten sollte in der Schule.
In der Hochschule, um das auch anknüpfen zu gestalten, Multiplayer haben wir ja nicht, weil ich habe die Situation, dass eine Lehrkraft, eine angehende Lehrkraft in das Szenario eintaucht und entsprechend interagiert. Aber die Multiplayer-Variante, die ziehe ich sozusagen über die Lehrveranstaltung danach heraus, weil im Nachgang sollen ja viele von der Situation, die sich gerade ereignet hat, mit der Person, die gerade in der VR drin war, davon sollen ja dann viele profitieren, weil sie dann miteinander reflektieren. Aus der passiven Situation, aus der beobachteten Situation heraus lässt sich ja ebenfalls reflektieren. Und derjenige, der wirklich in der VR drin war, der reflektiert seine Interaktion ja ebenfalls. Und das heißt, aus diesem Zusammenspiel, aus der beobachteten sowie aus der selbsterfahrenen Perspektive, kann man eben für ein Seminar, für viele Studierende dann, also für eine Seminargruppe, durchaus auch Mehrwert generieren, sodass alle dann davon lernen. Weil ich kann ja nicht, oder sehr schwer, alle als Lehrer in eine Situation stecken, klappt nicht. Also das ist vielleicht der Zusammenhang hier, dass wir die Multiplayer-Perspektive sozusagen nachgesteuert setzen. Und der andere Aspekt ist vielleicht noch, was für die Hochschule wirklich unglaublich wichtig ist, weil wir noch entwickeln. Und das ist die Zusammenarbeit mit der Informatik. Weil ich bin Anwender und das ist hochkomplex. VR-Umgebungen zu erstellen, ist nicht einfach. Wir machen das mit Unity und wenn ich die Informatik nicht bei der Hand hätte, hätte ich keine Chance. Mhm. Und das macht es aber auch spannend und schön, weil interdisziplinäre Projekte sind eine tolle Sache. Wir lernen wahnsinnig viel voneinander und dieses Voneinanderlernen ist für die Forschung und Wissenschaft wirklich wichtig und für die Lehre hinterher auch wieder. Wir sind voneinander abhängig und wir müssen das zusammengestalten aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Fachwissenschaften und da kann ich nur, also das muss ich betonen, ja, dass man mit der Informatik dort und mit anderen Wissenschaften zusammenarbeiten muss.
Ja, nicht nur, ne? Also auch an der Schule, man muss sich jemanden suchen, mit dem man das zusammen macht, mit dem man aber auch mutig ist, neue Wege zu bestreiten. Ja. Also die Frage ist immer, wie viel, wir hatten nicht das Gefühl, dass es schwierig ist, eine Umgebung zu schaffen, weil wir unsere eigene Umgebung geschaffen haben. Also die Tools in der Schule müssen so sein, dass sie nicht jedes Mal neu programmiert werden müssen oder speziell nur für eine Anwendung möglich sind. Es müssen solche Anwendungen sein, die ich multifunktional umbauen kann, damit ich die dann für meine Klasse, für meine Lerngruppe, für meinen Lerninhalt dementsprechend anpassen kann. Da sind auch schon viele Sachen in Bewegung, aber grundsätzlich finde ich, dass wir multiprofessionell uns besser vernetzen sollten, ob jetzt in der Hochschule oder in der Schule, und ein bisschen raus aus dem System, out of the box thinking, Sachen einfach ausprobieren mit viel Lust und Freude daran, neue Wege zu beschreiten.
Genau, Blickwinkel nutzen, verschiedene Blickwinkel nutzen, weil man kann wahnsinnig viel durch so eine neue Perspektive lernen. Stichwort Perspektive, ne? VR-Perspektive. Der Blick durch die Brille.
Ja. Ja, super. Ich finde, das ist ein sehr schöner Aufruf, sich zu vernetzen in der Schule, in der Wissenschaft, miteinander, Wissenschaft und Schule. Und dieses Ausprobieren und den Mut zum Ausprobieren fand ich gerade auch sehr, sehr schön inspirierend. Und da würde ich auch gleich schon zu unserer abschließenden Frage kommen. Und zwar denke ich mal, dass Lehrkräfte oder auch Hochschullehrende jetzt schon ganz inspiriert hoffentlich sind, VR, AR, XR selbst einzusetzen. Aber was sind denn so die drei Kerndinge, die ihr Lehrkräften oder Hochschullehrenden mitgeben möchtet, die VR, AR, XR in ihrem eigenen Unterricht einsetzen wollen, motiviert sind, das zu tun, vielleicht noch ein bisschen schüchtern sind? Was sind die drei Kernelemente?
Also ich halte es da jetzt mal ganz kurz. Wirklich, die technische Infrastruktur muss da sein und man muss sich mit dieser auseinandersetzen. Das ist wichtig, das denkt immer, das klingt so banal, das ist es aber nicht. Man braucht entsprechende Partner, wenn man noch in der Entwicklungsphase ist. Das ist wirklich wichtig. Und dann muss man eine gute Konzeption bauen. Und auch da ist es wichtig, dass man sich austauscht mit Leuten, die das schon ausprobiert haben. Also ich bin total offen dafür, wenn sich Interessierte melden, damit wir uns austauschen können und ich sagen kann, schauen Sie mal, das habe ich entwickelt. Probieren Sie das aus. Was ist Ihr Blickwinkel? Wo sind Ihre Ziele? Damit wir voneinander lernen und miteinander dann ein Stück weitergehen. Damit wir nicht immer wieder von Null starten, sondern ja, aufbauend arbeiten.
Perfekt.
Ich glaube, dann klappt's.
Da kann ich dir gerade einsteigen. Also für die alle Lehrkräfte, die das mal ausprobieren wollen, ich kann nur sagen, einfach ausprobieren. Sucht euch einen Partner in Crime, eine Partnerin in Crime und probiert es einfach aus. Selbst ständig Brille anziehen und ausprobieren. Und das Zweite, habt keine Angst vor Fehlern. Sie werden passieren. Macht viele, viele, viele Fehler. Macht sie früh und trete den Austausch mit anderen. Es gibt so viele Gruppen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Ihr könnt mich anrufen. In jedem Bundesland gibt es verschiedene Hubs, mit denen man sich austauschen kann, ob das jetzt der XA-Hub in Bavaria ist oder in Berlin oder in Hamburg oder in Stuttgart. Die Community ist super hilfsbereit und offen zu helfen. Und ja, probier es einfach aus. Ich denke, anders geht's nicht.
Vielen Dank für diese letzten noch sehr motivierenden Worte. Und ich danke euch ganz herzlich für das spannende und, wie ich wirklich finde, motivierende bzw. auch inspirierende Gespräch. Und würde den Staffelstab dann wieder zurück an Jöran geben.
Dankeschön.
Tschüss.
Für dieses informative Gespräch vielen Dank an Paulina Block, Alicia Gulsch und Christina Hildebrand. Inzwischen gibt es ja wirklich viele Fortbildungen und viele Lernangebote rund um das Thema digitale Medien. Es geht noch gar nicht speziell in diesem Fall um das Lernen mit digitalen Medien, sondern erstmal überhaupt um die Technik, vielleicht auch die Kulturtechnik dahinter. Und in diesem Feld merkt man, auch wenn es viele Fortbildungen gibt, schon immer wieder, dass Lernen und Fortbildung da ein Stück weit anders funktioniert, als man das vielleicht noch lehrbuchmäßig im 20. Jahrhundert gedacht hat, wo man so dachte, da geht man, wenn man fortgebildet werden will, zu einer Fortbildung und danach ist man fortgebildet. Bei digitalen Medien ist das insofern anders, dass das Lernen über digitale Medien eigentlich ständig und immer und überall und kontinuierlich passiert. Wie genau das aussieht, wollten wir von Menschen aus der Schule wissen, die wir quasi als Umfrage mit dieser Frage konfrontiert haben. Und jetzt kommen die Antworten, die sie uns geschickt haben. Wie lernt ihr, wie bildet ihr euch selbst fort zum Thema digitale Medien?
Wie bilde ich mich zum Thema digitale Medien fort? Ich versuche, verschiedene Möglichkeiten auszunutzen. Natürlich kostenpflichtige Sachen, aber auch kostenlose Sachen. Also ich lese Bücher, ich höre auch sehr gerne Audiobücher und höre sehr gerne Podcasts. Und dann besuche ich Kurse. Ich mache Online-Kurse, Webinare, entweder live oder im Nachhinein, dass ich mir die Aufnahme anhöre und auch MOOCs, wo ich wirklich online in meinem eigenen Tempo lernen kann.
Ich selber muss mich als Schulleiter natürlich auch fortbilden in den digitalen Medien. Und da habe ich mittlerweile seit Jahren ein System. Immer wenn ich was Cooles sehe in den sozialen Medien, also auf X, auf Threads, auf Blue Sky, Mastodon, dann speichere ich mir das ab. Und zwar thematisch geordnet in Wakelet und kann dort dann immer wieder zurückkommen und mir die Sachen nochmal angucken. Und so lerne ich im Grunde genommen alles, was ich brauche, um Schritt zu halten.
Die Frage, wie ich mich zum Thema digitale Medien fortbilde, müsste ich eigentlich mit einer Gegenfrage beantworten. Wie könnte ich mich denn nicht im Bereich digitale Medien fortbilden? Denn das ist ein ganz normaler Lernprozess, der schon durch den Arbeitsprozess, den Workflow, den täglichen entsteht. Ich informiere mich regelmäßig über neue Geräte, Funktionen, Dienste, die ja auftauchen, teilweise in Blogs, in Online-Kursen, in Zeitschriften. Ich nutze YouTube, zum Beispiel andere Videoplattformen, um Tutorials oder Reviews zu lesen oder anzusehen und finde, dass man über diese Wege sehr, sehr gut praktische Einblicke in die Funktionen von bestimmten digitalen Medien, in die Nutzungsweise bekommt. Außerdem finde ich auch sehr, sehr gut den Austausch mit ExpertInnen und Experten vor Ort, also sozusagen bei Webinaren, Konferenzen, Tagungen. Diesen Austausch mit Gleichgesinnten finde ich enorm wichtig, weil dort
auch sehr kleine Details geklärt werden oder man durch die Gespräche auch in Bereiche kommt und was Neues hört, was den eigenen Horizont, den eigenen Workflow bis jetzt noch gar nicht tangiert hatte und so man noch über den berühmten Tellerrand hinaus schauen kann. Die aktuellen Trends und Best Practices lassen sich so am besten diskutieren und dienen dazu, das Wissen eben kontinuierlich zu erweitern als täglichen Prozess. Und ich nehme das gar nicht so sehr als wirkliche Fortbildung wahr.
Es gibt drei Ebenen, in denen ich mich fortbilde. Der gängigste Weg ist, glaube ich, das persönliche Lernnetzwerk, da online vor allem, also in den sozialen Medien, und da verfalle ich dann in so ein Rabbit Hole zu bestimmten Themen. Das zweite sind Fortbildungen hier regional am Landesinstitut, meistens Zusatzqualifikationen, wenn möglich. Die beanspruchen natürlich auch Zeit, aber da lernt man eben in einer Gruppe oder meistens in einer Gruppe zu einem bestimmten Thema. Und dann Austausch online oder in Präsenz, das mögen entweder Communities of Practice sein, dann mit Videokonferenzen oder in Präsenz Barcamps, wo man sich besonders gut vernetzen kann zwischen den Sessions oder vielleicht auch mal während einer Session ein bisschen abschweifen kann vom eigentlichen Session-Thema.
Ja, als Vertreter der Ü40-Generation nutze ich gerne immer noch den klassischen Newsletter, der dankenswerterweise noch immer von vielen Organisationen und Presseorganen angeboten wird. Und wenn ich mich wirklich in ein Thema einarbeiten möchte, dann führt nach wie vor kein Weg am Buch vorbei. Denn hier finden sich nach wie vor die qualitativ und inhaltlich besten Texte.
Wenn ich an das Thema digitale Medien denke, ist mir Fortbildung im eigenen Bereich mega wichtig. Und das mache ich auf unterschiedliche Art und Weise. Zum einen bin ich natürlich auf verschiedenen Netzwerken unterwegs und gucke, was wird da verlinkt, was wird da angeboten, was erzählen irgendwelche Profis und Cracks aus dem Bereich. Das zweite ist, dass ich ganz klassische Lehrerfortbildungen nutze, die angeboten werden, um auch im schulischen Kontext fit zu bleiben, was für den Unterricht genutzt wird. Und das dritte, und das ist mir fast das Wichtigste, ist, dass ich so ein paar Youngsters im Familien- und Freundeskreis habe, die wirklich in der Tech-Branche arbeiten. Und da setze ich mich hands-on neben sie an den PC, an den Laptop, ans Tablet und sage, zeig mal bitte, wie das geht. Lass mich mal so Einblick haben in deine Arbeit. Ich glaube, wichtig ist ausprobieren, experimentieren und einfach neugierig sein und keine Angst haben, dass irgendwas kaputt geht. Ein Computer ist bei mir noch nicht explodiert und das Handy lebt auch noch.
Das war Lernlevel Up. In der heutigen Folge hörten wir in der Reihenfolge des Erscheinens Alicia Bankhofer aus Wien, Oliver Schmitz aus London, Ines Bieler aus Sachsen-Anhalt, Regina Schulz aus Hamburg, Tobias Hübner aus Nordrhein-Westfalen und Silke Müller aus Niedersachsen. Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ganz am Anfang dieser Sendung habe ich schon den Zukunftsraum digitale Bildung genannt. Über den und weitere Neuigkeiten gibt es jetzt mehr im Spotlight, unseren aktuellen Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lern Digital.
In dieser Woche mit Jannik Holstein vom Forum Bildung Digitalisierung aus dem Handlungsfeld Wissenschaftskommunikation der Lern Digital Transferstelle. Auf der Website von Lern Digital ist schon im Juli der Zukunftsraum gestartet, ein neuer Bereich für zentrale Fragen rund um die digitale Bildung von übermorgen. Der Zukunftsraum wird vom Leibniz-Institut für Wissensmedien gestaltet und verbindet aktuelle Herausforderungen mit zukünftigen Entwicklungen in der digitalen Bildung. Dabei geht es darum, gemeinsam Antworten zu suchen, um die Zukunft greifbar und gestaltbar zu machen. Für alle, die den Zukunftsraum betreten, öffnen sich drei Thementüren. Erstens die Tür Lernen motivierend gestalten, zweitens wachsender Heterogenität begegnen und drittens Schule und Fächer weiterentwickeln. Dahinter verstecken sich jeweils Gastbeiträge und Interviews, die Einblicke in Entwicklungen in der Bildungspraxis und Bildungsforschung geben, die die Schule von übermorgen prägen könnten. Lehrkräfte und BildungsakteurInnen können sich dabei aktiv einbringen und Fragen an die digitale Zukunft von Schule einreichen. Die Fragen werden dann von ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis beantwortet. Wer auch gerne etwas über die aktuelle Arbeit im Kompetenzverbund Lern Digital erfahren möchte, kann sich die Interviewreihe eines Redaktionsteams aus dem DIPF anschauen. Darin wird nicht nur die Arbeit in den Projektverbünden vorgestellt, sondern auch die geplanten Produkte. In der letzten Folge haben wir euch ja bereits auf das Gespräch mit LFB Labs Digital aufmerksam gemacht. Mittlerweile findet ihr online außerdem noch die Interviews mit DigiNix, Schuhdidee und DigiShuku MPK. Die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Nach einer kleinen Sommerpause freuen wir uns außerdem wieder, verschiedene Veranstaltungen ankündigen zu dürfen. Den Anfang machen die Lern-Digital-Impulse. In denen zeigen ExpertInnen aus Wissenschaft, Schulpraxis und Verwaltung Möglichkeiten, wie digitale Medien lernwirksam eingesetzt werden können. Am 14. November geht es von 17 bis 17.30 Uhr um das Thema Feedback Prompts in der Bildung. Veronika Hacke spricht über KI-generiertes, direktes und individuelles Feedback und wie wirksam es für den Lernprozess sein kann. Neben den Impulsen können wir auch wieder neue Community Calls ankündigen. Am 22. Oktober sprechen wir zum Beispiel von 16 bis 17 Uhr mit Elisabeth Heimann und Matthias Martens über neue Wege der digitalen Schulentwicklung, Partizipation als Schlüssel. Am 6. November sprechen wir außerdem von 16 bis 17 Uhr mit Florian Brückner, Professor Dr. Peter Gerjetz und Nikola Pschibilka zum Thema Schule der Zukunft. Welche Rolle können Augmented und Virtual Reality spielen? Und am 18. November rücken wir von 16 bis 17 Uhr wieder die KI in den Fokus. Dann diskutieren wir mit Britta Kölling, Annika Limburg und Doris Wessels zum Thema Mehr als Textproduktion, Large Language Models und generative KI in der Bildung. Wer darüber hinaus noch mehr Einblicke in die Arbeit der Lerndigital-Projektverbünde und in verschiedene Fortbildungskonzepte möchte, kann bei den Boxenstops vorbeischauen. Die finden an Donnerstagen zwischen 15 und 16 Uhr statt. Am 7. November schauen wir auf ein adaptives Fortbildungskonzept zum didaktisch sinnvollen Einsatz digitaler Medien im Physikunterricht. Und am 5. Dezember 2024 geht es um Leseförderung mit dem Leseraum online. Neben den Veranstaltungen der Lerndigital-Transferstelle gibt es noch eine ganze Reihe anderer Veranstaltungen und Angebote aus den Projektverbünden. Schaut gerne mal auf lern.digital/Veranstaltungen vorbei. Dort gibt es eine ganze Reihe Fortbildungen, vieles ist online oder hybrid. Die Liste aktualisieren wir regelmäßig für euch. Für alle Menschen, die jetzt gerne noch weiter Podcasts hören wollen, möchten wir den Podcast des Projektverbunds DigiNix empfehlen, in dem es Inspiration für digitale Themen im Englisch- und Deutschunterricht, neue Ideen aus der Forschung und Einblicke in die Unterrichtspraxis gibt. Und zum Abschluss haben wir noch eine kleine Leseempfehlung für euch. Im Didakta-Magazin ist ein Interview mit Katharina Scheiter und Dick Richter erschienen, in dem die beiden über Lehrkräftebildung sprechen. Den Link zum Interview findet ihr, wie alle anderen Links, in den Shownotes.
Das war Spotlight, unsere Rundschau zu aktuellen Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Die Links, die zu diesen Neuigkeiten gehören, findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Außerdem bekommt ihr regelmäßig Updates per E-Mail, wenn ihr den Newsletter vom Kompetenzverbund Lernen Digital abonniert oder Lernen Digital auf LinkedIn folgt oder auf YouTube folgt oder auf Instagram folgt. Das war's für heute. Mein Name ist Joran Moos-Mehrholz. Der Podcast heißt Welle Lernen Digital und den gibt es jeden Monat neu überall da, wo es Podcasts gibt. Alles Gute, bis bald.